Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Schmiedings Blick, heute am 10. Oktober. Im Fokus stehen heute China sowie die Aktienmärkte im asiatischen Wirtschaftsraum. Wir freuen uns über unseren heutigen Gast, Javier Garcia, Portfoliomanager bei Berenberg mit Schwerpunkt asiatischer Aktienmarkt und sind gespannt auf seine Einschätzung. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Javier, herzlich willkommen zu deiner zweiten Podcast-Folge bei uns. Vor anderthalb Jahren warst du erstmals bei uns und hast uns über die wichtigsten Themen rund um Asien informiert. Das ist jetzt also schon etwas länger her. Bevor wir mit den Fragen loslegen, stell dich deshalb doch bitte einmal noch kurz vor. Was ist dein Aufgabenspektrum bei Berenberg?
Herzlichen Dank, Klaus. Ich grüße die Zuhörerinnen und Zuhörer und es freut mich sehr, heute wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Javier Garcia und ich bin seit rund mittlerweile 2 Jahre bei Berenberg tätig und manage zusammen mit meinem Team den Berenberg Emerging Asia Focus Fund. Das heißt, wir investieren in asiatische Aktienmärkte. Zuvor war ich 8,5 Jahre bei der UBS im Portfolio Management für Schwellenländer zuständig und vor dieser Zeit bei Julius Baer Asset Management. Alles in allem 24 Jahre Investmenterfahrung und 18 davon im Bereich Schwellenländer.
Vielen Dank, dann sind wir gespannt, was du uns zu berichten hast, da ja gerade in Asien auch viel passiert. Aber Holger, erst zu dir. Letzte Woche haben wir China kurz angesprochen. Kannst du für uns zum Einstieg knapp zusammenfassen, was ist in den vergangenen Wochen in China aus Geld- sowie fiskalpolitischer Sicht passiert? Wie schätzt du die derzeitige volkswirtschaftliche Entwicklung in China ein? Und können die kürzlich gefassten Interventionen die aktuellen Probleme lösen?
Klaus, China hat ein beachtliches Programm aufgelegt, um die Konjunktur zu beleben. Maßnahmen in der Geldpolitik, der Fiskalpolitik und der Sozialpolitik. Niedrigere Leitzinsen, mehr Spielraum für Gemeinden, sich zu verschulden und damit auch mehr auszugeben. Direkte Zahlungen an ärmere Haushalte, gezielte Eingriffe in den Immobilienmarkt und dazu auch ein höheres Renteneintrittsalter, was angesichts der schrumpfenden Bevölkerung in China wirklich notwendig und sinnvoll ist. Die Konjunktur in China ist zurzeit sehr schwach, vor allem die Binnenkonjunktur, die private Nachfrage der Verbraucher. Diese Binnennachfrage wird sich jetzt wohl zeitweilig beleben, aber das ändert insgesamt wenig an den langfristigen Strukturproblemen des Landes. Das Land hat viel zu viel Inlandsschulden und der Rote Kaiser in China lässt zu wenig Raum für die Privatwirtschaft. Also kurzfristig wird es helfen, auf Dauer aber wird es keinen allzu großen Unterschied ausmachen.
Javier, jetzt haben wir gerade Holgers Einschätzung zu China aus volkswirtschaftlicher Sicht gehört. Wie beurteilst du die Entwicklung in China aus deinem Blickwinkel auf die Aktienmärkte heraus?
China ist ein Markt, der immer für Überraschungen gut ist. Ob die Maßnahmen die wirtschaftlichen Probleme in China lösen können, das bleibt abzuwarten. Ich denke, es ist noch zu früh, um dies zu beurteilen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass zum ersten Mal seit über 10 Jahren der chinesische Staat eine klare Aussage gemacht hat. Sie haben gesagt, dass sie alles tun werden, um die Deflation zu bekämpfen, um den Konsumenten zu stützen, um den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Und ich denke, dass diese Signale sehr, sehr stark sind. Und wenn wir jetzt bis Ende des Jahres vielleicht weitere Fiskalmaßnahmen aus China sehen, dann bin ich der Überzeugung, dass China weiterhin stark performen könnte, kurzfristig.
Als Portfolio-Manager verantwortest du unter anderem den, du hast es eben schon erwähnt, Berenberg Emerging Asia Focus Fund, welcher neben China auch in viele weitere asiatische Länder investiert. Was macht den asiatischen Wirtschaftsraum insgesamt attraktiv?
Das Faszinierende am asiatischen Aktienmarkt ist die Vielfältigkeit, die Heterogenität. Ich mache das schon über 20 Jahre und trotzdem tauchen immer wieder neue Firmen auf, die sehr spannende Businessmodelle haben, die einen strukturell komparativen Vorteil haben und entsprechend hochprofitabel sind. Und das finde ich besonders spannend. Wenn ich da 2 strukturelle Treiber hervorheben könnte, das wäre sicherlich zum einen der strukturelle Trend KI. Über 80% der gesamten KI-Lieferkette wird in Asien produziert. Von Chips bis zu Halbleiter, Memory, Testing, Hardware, sogar Kühlungsgeräte für diese High-Performance-Computer. Und da profitieren sicherlich vor allem Länder wie Taiwan oder Korea. Und zum Zweiten, als stark struktureller Trend sehen wir vor allem die positive Demografie. Und da würden wir sicherlich Indien, Indonesien, Philippinen hervorheben. Junge Bevölkerung, Durchschnittsalter 25 bis 28 Jahre. Im Vergleich zu Deutschland sind wir bei circa 44 Jahren. das ist für mich ein sehr starker struktureller Konsumtrend, der da entstehen könnte.
Damit gibst du mir gleich ein Stichwort, denn neben China ist vor allem auch immer wieder die Rede eben von Indien. Welche strukturellen Treiber kennzeichnen dieses Land aus deiner Sicht? Wo siehst du Stärken und wo auch Schwächen?
Indien bietet für uns als Land das größte Wachstumspotenzial für die nächste Dekade. Wenn wir als Beispiel das BIP pro Kopf nehmen, ist Indien bei rund 2.300 Dollar. Das ist, wo China ungefähr vor 17 Jahren war. Und wenn man die bestehenden Reformen, wenn man die Investitionen der Firmen und die Investitionen des Staates in Infrastruktur, in erneuerbare Energie, in Technologie in Erwägung zieht, dann kann dieses BIP pro Kopf locker sich verdoppeln von hier. Und das würde heißen, dass die sogenannte Mittelschicht, das ist in Indien 10.000 bis 35.000 US-Dollar jährliches Einkommen, dass sich diese Mittelschicht in den nächsten 10 Jahren verdoppeln könnte. Und das ist für mich der stärkste strukturelle Wachstumstrend, den es überhaupt gibt. Ich denke, dass Indien sehr einzigartig ist in diesem Bereich. Vielleicht noch ein Punkt, was sind die Schwächen oder was sehen wir als Risiken? Es gibt einen Wermutstropfen hier, Bewertungen sind extrem hoch. Wir gehen nicht davon aus, dass Indien weiterhin steigen wird, sondern hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und hier ist Titelselektion, aktive Titelselektion unserer Meinung nach zentral.
Das klingt jetzt sehr positiv, deswegen muss ich direkt Holger einmal nach dem Risikoszenario fragen. Holger, Indien pflegt bereits seit Jahrzehnten enge Beziehungen zu Russland. China teilt eine lange Grenze mit Russland. Inwieweit sind diese Länder auch politisch in Bezug auf Russland exponiert? Was bedeuten Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Reaktion des Westens darauf für diese Länder?
Nun, Indien versucht, sich neutral zu verhalten. Es möchte die Lage für eigene Interessen nutzen. Das ist durchaus nachzuvollziehen. Indien kauft Erdöl billig in Russland und es kauft Waffen in den USA. China dagegen unterstützt Russland. Aber auch China versucht dabei, nicht Grenzen zu überschreiten, die die USA in gewissem Sinne gesetzt haben. Das heißt, China vermeidet direkte Waffenlieferungen an Russland, soweit wir wissen. Es möchte nicht zusätzlichen US-Sanktionen ausgesetzt sein. Beide Länder werden die Position, die sie eingenommen haben, wohl noch für längere Zeit gerne durchhalten. Für China ist es ja ein gewisser Vorteil, wenn Russland immer abhängiger von China wird. China nutzt Russland als billige Tankstelle, wie auch andere Beobachter schon früher gesagt haben.
Javi, als aktiver Asset Manager siehst du dir den gesamten asiatischen Markt an. Welche Regionen findest du neben China und Indien aktuell noch spannend und warum?
Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir Bottom-up-Investoren sind und dass wir nicht in Regionen oder Länder, sondern in Businessmodelle investieren. Aber trotzdem, wenn ich da weitere Regionen oder Länder hervorheben müsste, dann wäre es das sicherlich Indonesien und Philippinen. Auch diese Länder haben eine tiefe Verschuldung. Und was vor allem spannend ist, dass die Durchdringung von vielen Konsumgütern, vor allem im Premium-Bereich, sehr, sehr tief sind. Und wir wissen alle, dass Premiumization zu höheren Margen, zu höherer Profitabilität führt. Weil die Durchdringung so tief ist, gehen wir davon aus, dass viele Firmen höhere Profitabilität und auch höhere Margen in Zukunft nebst den hohen Wachstumsraten ausweisen können.
In den letzten Jahren erfreuten sich ja vor allem asiatische Technologieaktien großer Beliebtheit. Siehst du diesen Trend weiterhin als intakt an? Und welche Länder sind hier aktuell die größten Gewinner?
Wir sind langfristig optimistisch auf die KI-Lieferkette. Was für die Firmen in Asien spricht, ist, dass sie wirklich einen strukturell komparativen Vorteil haben. Sei es Technologievorsprung, wie zum Beispiel eine TSMC oder eine SK Hynix, oder Skalierbarkeit, sogenannte Economies of Scale, wie eine Acebit oder eine InnoLight. Und das führt dazu, dass diese Firmen sehr hohe Eigenkapitalrenditen, sehr hohe Free Cashflow Yields generieren können. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass die Bewertungen im Vergleich zu US-Tech-Firmen unserer Meinung nach sehr, sehr attraktiv sind. Wenn ich da ein paar Länder hervorheben würde, dann wäre das sicherlich Südkorea, Taiwan und vereinzelt auch in gewissen Segmenten China.
Holger, Taiwan gehört technologisch in einigen wichtigen Bereichen zur Weltspitze. Allerdings droht China immer wieder damit, sich Taiwan eines Tages einzuverleiben. Es schließt dabei militärische Gewalt nicht aus. Wie beurteilst du die aktuelle geopolitische Situation zwischen China und Taiwan?
Die Lage ist angespannt, aber noch nicht kritisch. Dass China in einigen Jahren versuchen könnte, sich Taiwan einzuverleiben, das ist leider eine reale Gefahr. So gegen Ende des Jahrzehnts halten das Militärexperten für durchaus möglich. Aber derzeit ist China dazu wohl noch nicht in der Lage. Derzeit erleben wir aus China eine Reihe von zunehmenden Drohgebärden und weitere Versuche, die Stellung Chinas im südchinesischen Meer auszubauen, auf Kosten anderer Länder, vor allem auf Kosten der Philippinen. Also, das ist hier ein riskanter Bereich geopolitisch, aber derzeit wohl entfernt von einer Eskalation, die den Welthandel derzeit erheblich stören könnte.
Wir machen einen Schwenk zur Geldpolitik. Inzwischen haben auch die großen westlichen Zentralbanken mit ersten Zinssenkungen begonnen. Welche Implikationen hat dies für Asien? Hat sich deine Prognose hinsichtlich Zinssenkungen und Wirtschaftsentwicklung für den asiatischen Wirtschaftsraum verändert?
Nun zunächst einmal, nach dem chinesischen Stimulusprogramm haben wir unsere Prognose für das Wachstum in China für das kommende Jahr von 4,2% auf 4,4% hochgesetzt, wobei es denkbar ist, dass die offiziellen Zahlen, die ja nicht ganz zuverlässig sind, dann vielleicht im kommenden Jahr einen höheren Wert noch ausweisen werden. Für andere Schwellenländer in der Region machen wir keine direkten Prognosen zum Wirtschaftswachstum, aber der Ausblick für diese Länder hat sich etwas weiter verbessert. Warum? Zum einen, Chinas Konjunkturprogramm wird natürlich auf Nachbarländer etwas ausstrahlen. Zum anderen, die wirtschaftliche Situation in den USA ist ja weiterhin gar nicht so schlecht. Bei der sanften Landung der US-Konjunktur müssen wir das sanft stärker betonen als die Landung. Die Wirtschaftsdaten in den USA deuten ja darauf hin, dass gerade die Nachfrage der Verbraucher sich dort relativ robust hält, schwächt sich etwas ab, aber hält sich ganz gut. Und das ist natürlich für die ausfuhrorientierten Länder Ostasiens gar nicht schlecht.
Javier, zurück zu dir. Wie wirkt sich die westliche Geldpolitik aus deiner Sicht auf die asiatischen Aktienmärkte aus?
Die westliche Geldpolitik hat sicherlich einen Einfluss auf die asiatischen Aktienmärkte. In der Regel wirken sich Zinssenkungen positiv auf die asiatischen Währungen aus. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wo wir uns im Zyklus befinden im Moment und auch, was die lokalen Zentralbanken auf dies entscheiden, wie sie reagieren. Wenn wir die letzten 5 Zinssenkungen der US-Fed uns anschauen über die letzten 30 Jahre, da können wir sicherlich sagen, dass in der Vergangenheit Länder wie Indonesien, Thailand oder Korea sehr stark profitiert haben.
Wir sind fast am Ende unserer heutigen Ausgabe. Javier, was sind für dich die 3 wichtigsten Kernbotschaften, die unsere Hörer aus diesem Gespräch heute mitnehmen sollten?
Für mich die 3 wichtigsten Kernbotschaften sind Punkt Nummer 1. Kurzfristig denken wir, dass weitere Fiskalmaßnahmen den chinesischen Aktienmarkt weiterhin stützen könnten. Also kurzfristig sind wir positiv auf China. Punkt Nummer 2, mittel- bis langfristig sehen wir strukturell mehr Potenzial in Ländern wie Indien, Indonesien und Philippinen und in Sektoren wie Technologie und Konsum. Und vielleicht drittes, es gibt unzählig viele spannende Businessmodelle in Asien. Wir sind der festen Überzeugung, dass aktives Management sich auszahlt, vor allem im Small- und Mid-Cap-Bereich. Jeder globale Investor sollte unserer Meinung nach eine Allokation zu Asien haben, natürlich im Rahmen des Risikobudgets.
Vielen herzlichen Dank. Damit kommen wir tatsächlich zum Ende und zum Ausblick auf die kommende Woche. Da sprechen wir schwerpunktmäßig über die wirtschaftliche und politische Lage in Frankreich und Italien. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.